Das Wort, das für die heutige Predigt gegeben ist, steht im Lukasevangelium, Kapitel 24. Als die Jünger davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße. Ich bin's selber. Fasst mich an und seht. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du jetzt gegenwärtig bist in deinem Wort und durch deinen Heiligen Geist und selber redest. Amen. Liebe Gemeinde und liebe Mitchristen hier und anderswo, wir Menschen sind begrenzte Wesen. Endlich und vergänglich. Vieles ist uns zu groß. Wir können es nicht fassen. Den Tod zum Beispiel. Vor allem, wenn er plötzlich kommt, unvorhergesehen. So ging es den Jüngern mit dem Tod von Jesus. Sie sprachen miteinander darüber. Und das ist gut. Das tut gut. Es ist gut, wenn wir miteinander über das sprechen, was wir nicht fassen können, egal was es ist. Manches sortiert sich dadurch schon. In der Gemeinde und Kirche sprechen wir natürlich viel von Jesus. Und das ist gut. Worüber sonst sollten wir sprechen? Er ist der Wichtigste. Um ihn geht es. Über Jesus sprechen, sich Gedanken über ihn machen, reicht das? Ihr Lieben, es ist ein Unterschied, ob wir über eine Person sprechen oder ob sie da ist. Wenn sie gegenwärtig ist und wir sie erleben, ist das etwas ganz anderes. Kennen wir die Gegenwart von Jesus? Kennen wir nur den Jesus, über den wir reden, oder auch den Jesus, der da ist? Die Jünger erlebten den Unterschied. Sie sprachen über Jesus, sogar über den Auferstandenen. Sie hatten gehört, dass das Grab leer war, Petrus war dort, hat das leere Grab gesehen. Zwei von ihnen waren ihm begegnet, sie berichteten gerade davon und auf einmal stand er selbst in ihrer Mitte. Toll, oder? Was wären unsere Reaktionen? Hallo Jesus, schön, dass du auch mal selbst kommst, oder? Wohl kaum. Die Jünger erschraken so, dass sie zusammenzuckten und sich niederduckten, wenn man den Urtext ausführlich analysiert. Sie kriegten das große Flattern. Und sie gerieten in Furcht. Genauer, sie wurden von Furcht völlig eingenommen und überwältigt. Obwohl Jesus gesagt hatte, Shalom Alechem, Friede sei mit euch. Aber das scheint gar nicht angekommen zu sein. Brachte er so eine furchterregende Präsenz mit, wie es die echten Engel tun? Oder wurden sie von Aberglauben überwältigt? Sie meinten ja, sie sehen einen Geist. Also entweder einen Totengeist, ein Gespenst oder eine dämonische Nachäffung von Jesus. Vielleicht hatten sie auch Angst, gerade selber durchzudrehen. Jedenfalls waren sie völlig durcheinander, durch den Wind. Jesus scheint es zu wundern. Sie reden über ihn, den Lebendigen, und dann wundern sie sich, dass es den, über den sie reden, tatsächlich gibt und dass er kommt. Aber es ginge uns wohl genauso. Was seid ihr so durcheinander und verwirrt? Was steigen da für seltsame Gedanken und Zweifel in euren Herzen auf, fragt Jesus. Und dann holt er sie in die Realität zurück. Und es braucht einiges an Aufwand. Die größte Realität ist er selbst. Das dürfen und sollen sie erfassen. Sie dürfen und sollen ihn anfassen. Hände, Füße, die Wundmale, Fleisch und Knochen. Sie glauben es immer noch nicht. Vor Freude, schreibt Lukas, ist mir diesmal aufgefallen. Also Furcht und Unglaube, diese Kombination gibt es in der Bibel öfter. Aber diese Kombination von Freude und Unglaube, die scheint mir einmalig zu sein. Jedenfalls erfassen die Emotionen Jesus nicht. Weder die negativen noch die positiven, weder die Furcht noch die Freude. Es braucht noch eine Essensvorführung, Fisch. Also Jesus holt sie, er zwingt sie buchstäblich in die Realität hinein. Der auferstandene Jesus ist Realität. Genauso Realität, wie wir selbst und wie jeder Mensch, dem wir begegnen, bloß noch viel größer, viel umfassender, unvergänglich wirklicher. Jesus auferstanden, ist es fassbar oder unfassbar? Für die Jünger beides. Erst unfassbar und dann buchstäblich fassbar. Die Auferstehung von Jesus übersteigt den Horizont dieser Welt. Sie ist viel größer. Aber das Größere enthält ja das Kleinere immer mit. Die höheren Dimensionen enthalten die niedrigeren Dimensionen immer mit. Das lehrt uns schon die Physik und das gilt überall. Die Auferweckung von Jesus ist ein historisches Ereignis und noch viel mehr. Da spielen Dimensionen jenseits von Raum und Zeit eine Rolle. Göttliche Dimensionen. Göttliche Dimensionen haben kein Problem mit Raum und Zeit. Sie enthalten die mit. Nur wir haben ein Problem mit göttlichen Dimensionen. Die sind für uns unfassbar. Das Grab war leer. der Leib, der Körper von Jesus neu und verwandelt. Verwandelt in Gottes Dimension hinein. Und alle menschlichen Dimensionen sind damit eingeschlossen. Deshalb war Jesus so unfassbar fassbar. Die Jünger durften und konnten ihn anfassen. Sie konnten seine körperlichen Merkmale und Funktionen sehen und prüfen. Ein großes Privileg. Wir haben das leider nicht. Was haben wir dann? Oder was können wir haben? Zum einen die Zeugenaussagen. Glaubhaft gemacht bis zum Tod, zum Märtyrertod. Die Jünger ließen sich dafür umbringen, wenn es sein musste. So sicher waren sie sich darin, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Mehr als todsicher. Sicherer als der Tod ist die Auferstehung. Was haben wir oder was können wir haben? Genau dasselbe, woran Jesus seine Jünger verweist. Und das sind drei Dinge. Er verweist sie zunächst an die Schrift, die ganze Schrift. Damit meint er das, was wir das Alte Testament nennen. Die Tora, die Propheten und die Schriften. Jesus nennt die Psalmen stellvertretend für die Schriften. Die ersten Christen hatten nur dies. Also das, was wir das Alte Testament nennen, das Neue war noch gar nicht geschrieben. Viele Christen heute können oder wollen mit dem ersten Dreiviertel der Bibel kaum etwas anfangen. Das ist ein großes Defizit. Wie können wir etwas links liegen lassen, woran Jesus uns ausdrücklich verweist? Es muss und wird alles Geschriebene erfüllt werden, alles Geschriebene über Jesus und auch alles andere. Gottes Wort hat Schöpferkraft. Das lesen wir schon auf der ersten Seite der Bibel. Das heißt, was Gott sagt, geschieht und kommt, früher oder später, aber es geschieht und kommt. Es kam und kommt bei Jesus. Er ist auch im Alten Testament schon drin. Das Alte ohne das Neue Testament ist unvollständig. Und das Neue ohne das Alte unverständig. Wir brauchen das Ganze. Das, was geschrieben ist in der ganzen Bibel, wird erfüllt. In den Tagen von Jesus, aber genauso in unseren Tagen heute und genauso in den Tagen, die noch kommen werden. Wie wollen wir denn Gott und wie wollen wir diese Welt, wie wollen wir unsere und die kommenden Tage und alles andere verstehen, wenn wir die Schrift nicht kennen? Wie wollen wir einordnen, was geschehen ist, was jetzt auch gerade geschieht und geschehen wird, wenn wir die Schrift nicht kennen? Es wird erfüllt, was geschrieben ist. Und dazu müssen wir das Geschriebene verstehen. Und das lernen wir nicht in der Schule. Das lernen wir nicht mal im Religionsunterricht. Auch nicht an der Uni. Nicht mal durch die Theologie. Sondern dazu braucht es die persönliche Verbindung zu Jesus, dem Lehrer selbst. Wir brauchen es, wie die Jünger, dass Jesus uns das Verständnis, den Verstand öffnet, um die Schriften zu verstehen. Wir dürfen ihn darum bitten. Es kommt für das Verständnis der Bibel immer sehr darauf an, wer sie liest und wie er sie liest. Die Schrift von Jesus her und zu Jesus hin lesen. Am besten sozusagen gemeinsam mit Jesus die Schrift lesen. Denn Jesus und die Schrift, die sind untrennbar miteinander verbunden. Er ist das Wort, das Mensch wurde. Und wenn wir Jesus fassen wollen, müssen wir der Schrift folgen. Nicht eigenen Vorstellungen und auch nicht irgendwelchen frommen Büchern. Bitte prüfen Sie immer, ob der Jesus, der verkündigt wird und von dem geschrieben wird, ob das tatsächlich der Jesus der Schrift ist. Und nicht nur ein erfundener oder menschlich zurechtgebogener Jesus. Diese Prüfung ist dringend notwendig. Denn wenn wir an ein menschlich frommes Konstrukt mit Namen Jesus glauben, wird uns das nicht retten und zu Gott bringen. Und noch zwei Dinge sind unbedingt nötig, wenn wir Jesus fassen oder ihm begegnen wollen. Jesus nennt sie unmittelbar am Anschluss. Es steht nicht nur geschrieben, dass der Messias, der Christus, leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, sondern es steht ebenso geschrieben, dass aufgrund seines Namens allen Völkern Buße, Umkehr verkündigt wird zur Vergebung der Sünden. Nochmal der Reihenfolge nach vom Urtext her. Es steht ebenso geschrieben, dass verkündigt werden wird. Da steht ein Wort, das meint, als Herold bekannt geben, also als Regierungssprecher ausrufen, weitergeben. Und zwar aufgrund seines Namens wörtlich, das heißt von Menschen, die als Vertreter von Jesus handeln. Also steht geschrieben, Vertreter von Jesus müssen sozusagen als Regierungssprecher von Jesus Folgendes ausrufen. Was? Buße oder Umkehr zur Vergebung der Sünden. Buße, Umkehr zur Vergebung der Sünden. Und wem haben Sie das bekannt zu machen? Allen Völkern. Das heißt, allen Menschen ohne jede Ausnahme. Für alle Menschen ohne jede Ausnahme ist dran, dass ihnen von den Regierungssprechern von Jesus Buße zur Vergebung der Sünden verkündigt wird. Wir wollen lieber Bestätigung statt Buße, fromme Unterhaltung statt Umkehr, Ermutigung statt Ermahnung, lieber Aktionismus als Anbetung, das heißt Beugung vor Gott. Selbst jetzt, wo es Zeit wäre und wir Zeit haben, Gott neu zu suchen, ist das so. Aber unsere Lage ist, so wie wir normalerweise denken und ticken, können wir Jesus nicht fassen, nicht wirklich. Da braucht es ein neues Denken, ein Umdenken, ich nenne es mal oder umschreibe es so, habe es nicht erfunden, aber ein mit Gott denken lernen, das ist Umdenken, Buße tun. Mit Gott denken lernen. Normalerweise führt uns unser Denken von Gott weg. Es sollte aber zu Gott hinführen. Richtungsänderung. In diesen Tagen hörte ich öfter, warum ist unser Kopf rund? Damit unser Denken die Richtung ändern kann. Und genau das brauchen wir. Richtungsänderung, grundlegende Änderung des Lebens ist notwendig, wendet die Not. Und diese Verkündigung der Umkehr, dieser Ruf zieht sich durchs gesamte Neue Testament, von Johannes dem Täufer angefangen bis zur Offenbarung. Das war der Inhalt der Verkündigung, zunächst und zuerst. Es steht geschrieben, es wird verkündigt werden, allen Menschen Umkehr, Buße zur Vergebung der Sünden, das brauchen wir. Wer nicht umkehrt, verfehlt das Ziel. Er kommt bei Gott nicht an. Ich denke, es ist gut, wenn diese Umkehr einmal grundsätzlich geschieht, als Lebenswende oder Generalbeichte oder Bekehrung oder Lebensübergabe oder wie immer wir das nennen. Aber es ist genauso nötig, dass wir im Alltag immer wieder nachjustieren, immer wieder umkehren, wo wir von Jesus abgedriftet sind. Mit Gott denken lernen. wie Jesus denken, reden und handeln lernen. Das ist ein lebenslanger Prozess, würde ich meinen. Gott nimmt das Falsche gerne weg, gerne. Er vergibt. Buße, Vergebung der Sünden. Gott vergibt. Und das brauchen wir immer wieder und Gott tut es gerne. Damit der Blick und die Verbindung zu Jesus frei wird und frei bleibt. Aber es muss nicht nur das Falsche weg, es braucht auch das Richtige an dessen Stelle, sonst machen wir das Falsche immer wieder, manche kennt das. Und deshalb gibt Jesus den Jüngern noch eine wichtige Anweisung, wartet, ganz wörtlich bleibt sitzen, geht nicht los, bis ihr angetan werdet oder bekleidet, umkleidet, ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe, bis ihr eingetaucht werdet in Kraft aus der Höhe, bis ihr diese Kraft angezogen und angelegt habt. Gottes Geist bringt uns in Gottes Wirklichkeit hinein, in die Wirklichkeit und in die Gegenwart des Auferstandenen. Unser eigenes frommes Mühen reicht nicht, egal wie klug und kraftvoll das ist. Es braucht die Kraft von oben, Kraft von Gott. Und die ist zu Pfingsten auf die Erde gekommen. Und so wie die Jünger brauchten, brauchen wir die auch. So wie man ein Auto nicht ohne Kraftstoff fahren kann, können wir Jesus weder erfassen noch bezeugen ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Jesus Christus aktualisiert für uns heute. Und durch ihn, durch den Heiligen Geist, ist Jesus als Person tatsächlich da und gegenwärtig. Nicht nur virtuell, sondern reell, wahrnehmbare, als Wahrheit empfangene Wirklichkeit. Jesus Christus, eigentlich ist er unfassbar, aber er hat sich fassbar gemacht, in einem kleinen Baby geboren in einem Stall, fassbar gemacht in einem jungen Mann, der durch Israel zog. Sein Sterben und Auferstehen war zunächst für alle völlig unfassbar, aber dann hat er sich als Auferstandener den Jüngern begreifbar, also fassbar im ganz wirklichen Sinne gemacht. Und wenn wir ihn fassen wollen, dann braucht es für uns genau diese drei Dinge, an die Jesus auch seine Jünger weist. Die Heilige Schrift, Umkehr und Kraft von oben durch den Heiligen Geist. Was wir ohne Bibel, Umkehr und Heiligen Geist tun, ist nicht im Sinne und im Willen von Jesus. Punkt. Heilige Schrift, Umkehr und Heiliger Geist. Wenn uns das vertraut ist, dann ist uns Jesus ebenso vertraut. Und so ist und wird der unfassbare, auferstandene Herr, der lebendiger ist als wir alle, auch für uns Menschen aus Fleisch und Blut heute fassbar. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, du Auferstandener, Herr über alles, größer als alles, Sieger über alles. Unfassbar lässt du dich herab, damit normale Menschen dich fassen können. Die Jünger damals und wir heute. Wir haben dein Wort, wir dürfen umkehren, Vergebung erfahren, deinen Geist empfangen. Danke. Bitte öffne uns die Augen für deine alles überragende Wirklichkeit. Öffne uns die Augen für deinen endgültigen und allumfassenden Sieg. Öffne uns die Augen für dein unvergleichliches, göttliches Wort, die Heilige Schrift. Bitte zeige uns, wo Umkehr nötig ist, was du vergeben willst und musst. Und hilf uns, in der Fülle deines Geistes und deiner Kraft zu leben. Mach uns so zu lebendigen Zeugen deiner Herrschaft in unserem Umfeld und dort, wo du uns hinstellst. Für das Geschehen unserer Tage erbitten wir deinen prophetischen Durchblick. Decke auf durch das Licht deines Geistes, was verborgen bleiben will. Vor allem lass uns deine Absichten und deinen Willen erkennen, dass wir nicht nur sehen, was Menschen tun, sondern was du tust. Dass wir nicht nur erkennen, was Menschen planen, sondern was du geplant hast und tun wirst. Erbarme dich über Zweifel und Angst, aber auch über Verstockung und Unglaube. Herr Jesus, du Höchste aller Wirklichkeiten, durchdringe und erfülle du uns ganz. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Shalom, Frieden. Amen.